Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Marketingmanager. Hallo, Frau Marketingmanagerin.
Hallo, Herr Professor Inge.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, so machen wir das oder haben das zumindest nie wirklich gemacht bei uns in den Vorlesungen. Ich freue mich heute ganz herzlich, zwei meiner ehemaligen Studis begrüßen zu dürfen. Wir haben ja schon einige Kurse miteinander verbringen dürfen. Ich war sozusagen sowas wie der Klassenlehrer in Anführungsstrichen in vielerlei Hinsicht gewesen. Und deswegen, wir haben ja auch vor einiger Zeit mal zusammen mit dem Herr Doktor, der heute netterweise seinen Platz aufgegeben hat für diese coole Runde, häufiger mal zum Beispiel über das Thema KI gesprochen, wie das so die Gesellschaft beeinflusst, wie das auch Lehre und Forschung beeinflusst und verändert. Und da haben wir uns einfach mal gedacht, wisst ihr was, hier sprechen ständig Millennials und Gen Zs sozusagen, Gen Xs miteinander. Da wäre es doch mal ganz cool, von Leuten zu hören, die sozusagen hautnah damit für ihr eigenes Studium auch mittendrin sozusagen Berührungspunkte hatten und sicherlich noch darüber hinaus, aber all das wollen wir erfahren. Und bevor ich natürlich jetzt die ganze Zeit verquatsche, denke ich mir, stelle ich vielleicht mal oder stellt ihr euch selbstverständlich mal gerne vor, Ladies first, wer bist du, was machst du, wie bist du zum Studium gekommen und so weiter.
Also ich bin die Michelle. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus Bayern und habe dort auch meine Ausbildung als Tourismuskauffrau gemacht. Und dann hatte ich keinen Bock mehr da drauf und habe gesagt, ich mache mein Fachabi weiter und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich Marketingmanagement studieren will. Und ich wollte mal weg aus meinem kleinen bayerischen Dorf. Deswegen bin ich dann nach Stuttgart gezogen. Und habe dort eben meinen dualen Bachelor gemacht in Marketingmanagement. Bin jetzt aber auch schon wieder aus Stuttgart weg und lebe jetzt in Frankfurt und mache gerade ein Praktikum im Marketing und studiere nebenbei noch mein Master im Kommunikationsmanagement.
Machst du gleich mal noch, weil es noch nicht schlimm genug war mit dem Bachelor direkt.
Ja, direkt
sehr
rein.
Cool. Sehr schön. Wie ist es bei dir? Wer bist du, was machst du hier und warum bist du und wie zum Studium gekommen?
Ja, also ich bin Samuel, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Trier und habe da mein Abitur gemacht, ganz klassisch am Gymnasium da eben in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin und wollte danach auf jeden Fall mal weg. Also für mich stand eigentlich immer schon, oder ja, wenn man sich das so überlegt hat, stand für mich fest, ich will mal irgendwo anders hin, auch alleine wohnen und sowas. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und dann bin ich eben auch in Stuttgart gelandet beim Studiengang Marketingmanagement. Habe mich da bewusst auch fürs duale Studium entschieden. Und genau, jetzt nach dem Studium, also wir haben ja, das kann ich ja vielleicht schon mal vorwegnehmen, im Oktober 2021 angefangen. Und das ging dann jetzt eben bis März diesen Jahres. Und dann habe ich auch ein Praktikum nochmal drangehangen bei Porsche jetzt. Das ging dann bis Ende August und bin jetzt eben als Junior Marketing Manager tätig bei der S-Payment. Das gehört zur Sparkassenfinanzgruppe.
Und damit seid ihr ja, habt ihr euch ja auch für ein Studium an einer privaten Hochschule, der IU, ja mit entschieden. Man muss dazu sagen, das war sozusagen der erste Studiengang, bei dem ich auch von Anfang an dabei war. Also ich bin ja seit dem Wintersemester 21 auch dabei. Da habe ich quasi die Truppe auch mal kennengelernt. Bei uns geht es ja, ich sag mal, natürlich respektvoll und sehr wissenschaftlich und so weiter zu. Aber gleichzeitig haben bei uns natürlich auch die Studis meistens mit den Dozentinnen, Dozenten, Professorinnen und Professoren auch ein etwas, sagen wir mal, näheres Verhältnis oder vielleicht näheres, als man es vielleicht von Unis kennt. Deswegen in den meisten Fällen nicht wundern, wir duzen uns hier auch, was sicherlich vor ein, zwei Generationen auch schon mal nicht so die Norm gewesen wäre. Mindestens die Leute, die ich dann auch direkt betreue. Und wenn wir auch schon so viel miteinander zu tun haben, dann ergibt sich das ja durchaus auch. Ihr habt also Winter 21 angefangen mit dem Studium. Ihr habt euch bewusst für ein duales Studium entschieden. Warum sollte es ein duales sein? Michelle, vielleicht legst du mal los damit.
Also, ich wollte auf jeden Fall neben dem Studium, also ich wusste schon direkt, dass es ein normales Studium, Vollzeitstudium jetzt nichts für mich ist, weil ich tatsächlich kein Mensch bin, der sehr gut lernen kann. Und ich dachte mir dementsprechend, wenn ich dann nur auf Uni konzentriert bin, das wird nichts, das wird mir zu viel irgendwie. Also ich brauche irgendwie Abwechslung, damit ich da am Ball bleibe. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber so war das bei mir. Und ich habe mir natürlich auch noch andere Unis angeschaut. Aber mir war es auch wichtig, dass es diese geteilte Woche ist, damit ich halt, ich meine, so viel Abwechslung wie möglich in meine Woche mit reinbringe. Und genau, ich meine, für Praxiserfahrung ist es halt immer gut, wenn man dann schon während dem Studium nicht nur ein Praxissemester macht, sondern halt quasi Teilzeit arbeitet. Und das würde ich auch sagen, hat sich bei mir zumindest auch herausgestellt, dass es auch das Richtige war. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in einem Vollzeitstudium gewesen wäre, aber es hat sehr gut für mich funktioniert und ja, aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden.
Sehr cool. Ich habe ja auch damals übrigens dual studiert, so einer der ersten Jahrgänge, die Bachelor auch in Deutschland überhaupt gemacht haben. War definitiv eine interessante Erfahrung, aber wie sieht's bei dir aus, Sam?
Also auf jeden Fall ähnlich. Ich finde bei mir, vielleicht fange ich da an, war es auch so, dass irgendwie so das normale Studium noch fast schon so eine Blackbox irgendwie war. Man hört zwar natürlich viel darüber, aber irgendwie wusste ich gar nicht so wirklich, wie das abläuft. Man wusste, ja, man kann sich da komplett selber die Vorlesungen legen. Manche kommen mehr, manche kommen weniger. Aber irgendwie, ich weiß nicht, konnte damit gar nicht so wirklich was anfangen. Und für mich war auch immer klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas noch in der Praxis machen möchte. Und dann habe ich mich auch mal umgeschaut und fand aber dieses klassische duale Studium, was es ja auch gibt oder was man vielleicht erstmal damit assoziiert, also irgendwie 3 Monate arbeiten und dann wieder 3 Monate an der Hochschule sein, das fand ich dann irgendwie auch nicht so passend, gerade weil ich dann irgendwann wusste, es wird so was Richtung Marketing sein, das ist das, was mich interessiert. Und da habe ich dann auch in den Bewerbungsgesprächen, die ich dann schon geführt habe, als ich in dem Bewerbungsprozess war, hat sich das auch ziemlich oft bestätigt mit den Unternehmen, mit denen ich dann gesprochen habe, weil die auch viele der Meinung waren, dass gerade im Marketing ist es halt irgendwie ein bisschen doof, sage ich jetzt einfach mal, wenn man eine Kampagne plant im Unternehmen und dann vielleicht, wenn die Kampagne ausgeführt wird, man eigentlich das Ganze überwachen müsste oder reporten müsste, man gar nicht mehr im Unternehmen gerade tätig ist. Und deswegen finde ich es auch gerade im Marketing, wir reden ja alle nur von unseren eigenen Erfahrungen, aber ziemlich charmant, das eben so zu lösen, dass man, wie jetzt in unserem Fall, Montag und Dienstag an der Hochschule ist, da die Vorlesungen hat, vielleicht auch mal online, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zurück, aber genau, dass man dann von Mittwoch bis Freitag eben kontinuierlich im Unternehmen ist und dass das Ganze auch generell so ein bisschen geregelter ist, als wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie ein Werkstudium oder sowas, so Möglichkeiten gibt es ja auch, wenn man normal studiert. Aber dann einfach diese 3,5 Jahre jetzt in unserem Fall so bei einem Unternehmen auch zu sein, da immer mehr zu lernen und irgendwo dann auch ja so eine Sicherheit zu haben und eine Kontinuierlichkeit, das hat mich da überzeugt sozusagen.
Als Ergänzung noch für die, die sich nicht so hundertprozentig mit auskennen, in einem klassischen Studium, Vollzeitstudium, hätte man ja ein Semester Praktikum in den allermeisten Studiengängen. Das fällt natürlich beim dualen Studium sinnvollerweise weg. Vielleicht sollten aber die Leute trotzdem mal abholen, die ja, also meiner Erfahrung nach, können die meisten nicht so viel mit diesem Konzept duales Studium anfangen. Also was bedeutet das? Wir haben jetzt irgendwie rausgehört, dass man irgendwie noch gleichzeitig arbeitet, eine geteilte Woche oder sowas gibt es. Was heißt das eigentlich? Werdet ihr bezahlt? Wird die Uni auch bezahlt? Müsst ihr sozusagen immer anwesend sein? Wie funktioniert das?
Also grundsätzlich ist es so aufgebaut, dass man 2 Tage die Woche Uni hat. Das war in unserem Fall jetzt Montag und Dienstag. Und Rest der Woche geht man ins Unternehmen arbeiten. Es gibt aber, glaube ich, auch andersrum, dass man vielleicht Donnerstag und Freitag in die Uni kann und dann halt der Rest der Woche arbeitet. Auf jeden Fall 3 Tage die Woche.
Ich glaube, das ist aus organisatorischen Gründen, wenn man im Sommersemester startet.
Ah, das ist möglich.
Zumindest war es, glaube ich, so, als wir angefangen haben, war es so die Regel, dass man dann eben Donnerstag und Freitag am Campus war. So habe ich das zumindest mitbekommen, aber grundsätzlich ist die geteilte Woche eben immer so aufgeteilt.
Ja, genau. Und es gibt aber auch, ich sag mal, Ausnahmefälle, zum Beispiel in Prüfungsphasen. Da hat man dann zwei Wochen, so was wie gesagt wieder in unserem Fall, dass man gar nicht ins Unternehmen geht, sondern quasi nur Zeit für die Prüfungen tatsächlich hat. Und anschließend nach dieser Prüfungsphase hat man dann in dem Sinne Vollzeit in dem Unternehmen dann gearbeitet für ein paar Wochen.
Das heißt ja, private Hochschule, private Uni heißt ja vor allem, ihr müsst zahlen. Jetzt natürlich, also über die Höhe braucht er natürlich nicht sprechen, aber wie funktioniert das mit den Studiengebühren? Zahlen da die Arbeitgeber, zahlt ihr das? Kriegt ihr sogar Gehalt vielleicht dazu? Wie funktioniert das?
Also ich glaube, Gehalt würde ich es nicht nennen, um die Erwartungen ein bisschen zu senken. Aber ich würde es auch nicht dann so sagen, dass wir eben dafür bezahlen, sondern es ist eigentlich ein Deal, ein gutes Abkommen, dass man, also dass der Arbeitgeber die Studiengebühren übernimmt, auch in voller Höhe. Man muss da auch nichts irgendwie nochmal zurückzahlen oder sowas. Und dafür bekommt man dann zusätzlich noch ein kleines Taschengeld. Ich finde, das beschreibt es eigentlich am besten. Das war auch teilweise unterschiedlich, aber man kann so sagen, in der Höhe von 300 bis 350 Euro im Monat. Und genau, dann darf man eben auch an einer privaten Hochschule studieren und kommt eben in den Genuss zum Beispiel von dieser geteilten Woche, was für mich einfach so das Hauptmerkmal war, warum ich mich dafür entschieden habe.
Es war bei meinem Praxispartner tatsächlich auch ein Kriterium, warum die gesagt haben, auf meine Stelle. Ich war davor bei einem Verlag für Gebäudetechnik-Zeitschriften und war da verantwortlich für die Events und Messen. Und mein Chef hat mir quasi gesagt, dass es auch für sie wichtig war, dass ich nicht dieses Blockunterricht hatte, wie Sam auch vorher schon gesagt hat, sondern dass ich die geteilte Woche habe, weil auch wieder bei Events und so weiter, das ist auch alles Termingeschäft. Und wenn ich dann halt mal 3 Monate nicht da bin, funktioniert es nicht und sie können mich für keine Eventplanungen oder Messeplanungen einsetzen. Deswegen war das tatsächlich auch ein Ausschlagkriterium für mein Unternehmen, dass sie mich einstellen können.
Ah, okay, interessant. Das ist also das Format bei uns. Also ich bin jetzt natürlich auch nicht komplett unwissend, aber mal so aus Studi-Perspektive das zu hören, war sicherlich auch mal interessant. Bei mir war es zum Beispiel nochmal etwas anders, um das vielleicht vollständig noch zu machen. Ich habe ja zum Beispiel an einer staatlichen Hochschule dann studiert. Das war damals, hieß sie TFH Berlin, das war dann die Technische Fachhochschule Berlin gewesen. Die hat sich dann umbenannt in die Beuth Hochschule Berlin, bis man herausgefunden hat, dass der Beuth ein ziemlicher Antisemit war. Dann hat man daraus das Kürzel behalten. Es hieß immer noch BHT, aber stand dann für Berliner Hochschule für Technik. Also konnte man den alten Merchandise zumindest noch behalten. Anyway, bei mir, wie gesagt, staatlich. Und bei uns war das zum Beispiel nicht irgendwas mit geteilten Wochen, sondern wir hatten immer Praxisphasen und Theoriephasen. Das heißt, wir haben 3 Monate Uni gehabt, 3 Monate dann Praxis. Trotzdem habt ihr sozusagen mehr Geld bekommen, weil ich wurde gar nicht bezahlt. Oh. Deswegen habe ich auch 1-2 Mal gewechselt tatsächlich, aber das ist vielleicht der Vollständigkeit halber. Duales Studium heißt ja irgendwo, oder könnte man meinen, dass man natürlich auch so ein bisschen seine Hirnkapazität vielleicht aufteilen muss oder manchmal sogar Loyalitäten, habe ich das Gefühl. Denn ganz oft bei mir war das dann so, dass ich dann so Feedback von Studis gekriegt habe, dass es dann irgendwie hieß, ja, an dem und dem Tag kann ich nicht zur Vorlesung kommen, was schon mal super ist, wenn man denn Bescheid gibt überhaupt. Kommt leider auch nicht immer vor, weil irgendwie mein Praxispartner beziehungsweise mein Unternehmen X, was auch immer, möchte, dass ich an dem Tag dies und das mache. Ja, was eigentlich nicht sein darf, weil die Studis dafür ja eigentlich extra abbestellt werden, dass sie sozusagen in Ruhe auch studieren können. Das ist dann natürlich immer ein bisschen nervig so als Zwischenkritik mal dazu. Aber insgesamt finde ich, das hat ja was wirklich Modernes. Also wir haben ja seit Bologna ein bisschen das Hochschulwesen etwas aufbrechen können. Und Kritikerinnen und Kritiker sagen ja gerne, dass das jetzt eigentlich so ein bisschen zu einer weiter dualen Ausbildung so in Anführungsstrichen verkommen ist. Habt ihr auch so das Gefühl oder würdet ihr sagen, nee, so duales Studium ist schon was anderes als eine duale Ausbildung? Oder wie seht ihr das?
Ich finde ehrlicherweise das Wort Ausbildung irgendwie ziemlich treffend, jetzt spontan gesagt. Einfach durch diesen Wechsel und das Praxisnahe, was man da immer hat. Und ich würde das nicht mal deswegen abwerten, weil auch eine normale Ausbildung ist ja was Gutes und man lernt da mit Sicherheit viel.
Ja, bloß nicht falsch verstehen, ja. Bevor das Missverständnis aufkommt. Also selbstverständlich. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Und habe kein Studium angehangen, weil ich da minderwertig mich gefühlt habe. Aber es ist ja inhaltlich erstmal was anderes, wo man sagt, Ausbildung ist ja eher was, ne, wo du so das Doing lernst, so für die Praxis und alles. Und die Kritiker sagen halt, ja, das nimmt sich jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ne? So ein bisschen in die Richtung, bevor böse Kommentare kommen.
Ja, klar. Und also das meinte ich auch so. Nur ich finde, es vereint irgendwie beides echt gut. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das eine oder das andere zu kurz gekommen ist. Es war echt ein guter Mix. Man hat im Studium selber, würde ich sagen, super Grundlagen, auch was die Theorie angeht, bekommen. Aber es war trotzdem auch in den Vorlesungen eigentlich immer praxisnah. Und man kann das Ganze dann wirklich, also es klingt jetzt wie in der Werbung, aber man kann es dann wirklich im Unternehmen anwenden. Es war bei mir zumindest so. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass das auch alles besser, was vielleicht sogar hängen geblieben ist, weil man einfach immer was Anschauliches hatte. Genau.
Cool. Also ich habe ja tatsächlich den direkten Vergleich, sage ich jetzt mal, weil ich davor ja auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe im Reisebüro. Und da hatte ich Blockunterricht. Also da hatte ich glaube, das war ein Monat immer Berufsschule und dann mehrere Monate Arbeit. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber ungefähr so war es. Und was ich festgestellt habe, ist, dass in dem dualen Studium jetzt viel mehr Input war, was sich auch auf meine Arbeit ausgewirkt hat oder was ich dann auch anwenden konnte. Bei der Ausbildung hatte ich nämlich sehr viele so kaufmännische Sachen, die ich in meiner Arbeit dann tatsächlich irgendwie gar nicht gebraucht habe. Also ich hätte eher mehr dieses Training fürs Kundenberaten und so weiter gebraucht, was ich dann in der Ausbildung in der Schule, in der Berufsschule dann letztendlich nicht so beigebracht bekommen habe, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Aber im Marketingstudium, da mit Beratung haben wir dann eigentlich so nicht wirklich was am Hut, würde ich jetzt mal sagen. Und da haben mir die theoretischen Sachen mehr gebracht in meiner Praxis als in der Ausbildung damals. Also ich finde schon auch, dass man das sehr gut vergleichen kann, weil Studium ist ja auch irgendwie eine Ausbildung. Aber es gibt schon noch wahrscheinlich die inhaltlichen Unterschiede dann.
Mhm. Ihr nehmt ja auch, hoffe ich dann zumindest, ne, auch ein bisschen was Akademisches dahinter mit. Also bilden wir uns dann zumindest ein, dass wir dann im Unterschied zu einer regulären Berufsausbildung auch versuchen, ein paar wissenschaftliche Grundlagen auch mal mitzugeben. So eine der Prüfungsformen ist ja typischerweise sowas wie eine Hausarbeit schreiben, eine Seminararbeit oder sowas. Natürlich so, wie man es dann kennt, mit Quellenverzeichnis und das Zeug anbringen und so weiter. Habt ihr da, würdet ihr sagen, eine gewisse auch wissenschaftliche Perspektive mitgenommen? Oder würdet ihr sagen, ja, das ist jetzt etwas, das werde ich ehrlicherweise wahrscheinlich nie wirklich benutzen?
Also ich glaube, dass man das nicht so bewusst mitnimmt. Aber ich glaube schon, dass es einem später trotzdem auch im Arbeitsalltag weiterhilft, einfach einen gewissen Umgang mit Quellen, vielleicht auch eher mit Internetquellen, aber das Ganze irgendwie so auch einschätzen zu können, ob man sich jetzt irgendwas durchliest, was einfach eine Person geschrieben hat oder ob das wirklich auch eine gewisse Relevanz hat, weil ich finde, man lernt ja auch nie aus, wie man so schön sagt. Und es ist für mich gerade auch im Arbeitsalltag super wichtig, auch Sachen mal nachzuschlagen, noch irgendwie zu schauen, wie könnte man was lösen oder man hat vielleicht auch immer noch irgendwo Wissenslücken, was ja auch völlig normal ist. Und ich glaube, dafür ist es dann schon super wichtig, dass man das einfach einmal methodisch auch gelernt hat, auch wenn man es vielleicht nie in der Tiefe nochmal so anwendet, also wirklich so eine wissenschaftliche Arbeit schreibt mit Quellen und so weiter und so fort. Aber zumindest, wenn man irgendwie ein paar Slides erstellt, auch mal für die Teamleiterin, den Teamleiter oder Management oder sowas, dann sollte man ja im besten Fall auch irgendwo mal Quellen haben, wenn man irgendwas behauptet. Und ich finde, dafür hilft das schon, würde ich sagen.
Mhm. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und was ganz irgendwie was so banal erscheint, diese ganzen Layout-Sachen. Also als ich angefangen habe zu studieren, da hatten wir, glaube ich, auch bei dir das Modul wissenschaftliches Arbeiten. Da habe ich komplett versagt, weil ich keine Ahnung hatte.
Da sehen wir also auch, dass ich hier keine Favorites spiele. Ja? Also auch wenn man sich einigermaßen versteht, heißt natürlich nicht, dass man an den wissenschaftlichen Standards dreht.
Ja, ich meine, ich bin trotzdem durchgekommen, ich glaube mit einer 4.0. Aber das war im ersten Semester und dann direkt eine 4.0. Aber ich hatte halt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, weil das ist dann nochmal der Unterschied zwischen der Ausbildung wahrscheinlich, weil in der Ausbildung, ich musste nie irgendwie so eine Hausarbeit oder sowas machen, irgendwie Gruppenprojekte oder Referate, okay, und dann mal ein Handout machen. Aber das war schon das Allerhöchste. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, wissenschaftliches Arbeiten, dann wurde mir erst mal klar, wie sowas überhaupt aussieht und dass es irgendwie doch was komplett anderes ist als jetzt in der Ausbildung oder auch im Abi zum Beispiel. Also in dem Sinne hat mir das schon sehr, sehr viel gebracht, wenn man das auf den akademischen Grad auch irgendwie dazu ordnen kann. Aber sonst würde ich auch mit Sam mitgehen, dass es da irgendwie unterbewusst dann schon in einem drin ist, dass man das mitnimmt, aber irgendwie gar nicht so wahrnimmt.
Also in Zukunft werdet ihr wahrscheinlich keine Paper großartig schreiben, vermute ich mal.
Das nicht. Aber es sind dann, wie ich schon gesagt habe, eher so die PowerPoint-Slides. Mhm. Und ich finde, Michael, du hast da eigentlich was Gutes angesprochen. So diese Microsoft Office-Skills waren bei mir, würde ich sagen, vorher schon nicht katastrophal. Also ich hatte schon so ein Grundwissen. Aber ich finde, da wurde schon auch Wert darauf gelegt, dass bei allen irgendwie so ein gewisser Standard gesetzt wurde. Klar, die einen beschäftigen sich dann vielleicht nochmal mehr damit und wollen irgendwie dann doch nochmal eine coolere Excel-Tabelle bauen oder was auch immer. Aber ich finde, das ist, finde ich, hilft mir auch jetzt immer weiter so als, also ich bin jetzt Junior-Marketing-Manager und da arbeitet man natürlich auch super viel mit den Programmen und dann einfach so, ja, nicht wild irgendwas, irgendeine Tabelle zu bauen oder irgendeine Präsentation, sondern dass es alles irgendwie Hand und Fuß hat. Das finde ich super wichtig und klar, im Marketing muss man natürlich auch wissen, wie man das irgendwie so in der Präsi gut verkaufen kann. aber das hat irgendwie alles so zusammengespielt. Und da habe ich auch von Bekannten mitbekommen oder ja auch, wo man vielleicht mal gefragt wird, von Freunden, die vielleicht später mit dem Studium angefangen haben oder sowas, dass die oft noch, ich sage jetzt einfach mal, loster waren, was Word und Literaturverzeichnis und irgendwas angeht. Also das fand ich schon echt gut.
Ihr hattet, glaube ich, auch ein Fachcomputertraining oder sowas gehabt.
Stimmt, ne? Genau, ja.
Ich glaube, irgendwie erinnere mich dunkel irgendwie dran. Ich weiß nur, dass das nämlich eins der ersten Fächer war, die mir sozusagen aufgedrückt wurden. Ich kann jetzt zu dem Prozess auch gleich ein bisschen was erzählen. Und das war dann das erste und das letzte Mal, deswegen weiß ich das noch so ein bisschen im Kopf. Ich meine, es würde ja passen. Ich bin ja IT-Systemelektroniker und alles und Technik ist auch total mein Ding, begeistert mich. Ich meine, ne? sieht man vielleicht auch hoffentlich ein bisschen. Aber jetzt als Prof war ich jetzt nicht wirklich scharf gewesen drauf, jetzt so einen Computerlehrkurs zu machen. Das wird auch heutzutage eher von den Dozierenden gemacht, wie man so schön sagt. Aber bei uns ist es ja dann häufig so, dass wir natürlich schauen, welche Fähigkeiten haben die Profs in erster Linie. Was ist natürlich deren Hintergrund, theoretisch, praktisch. Und dann spricht man sich natürlich ab, welche Fächer oder streng genommen natürlich Module, man ist ja nicht in der Schule, man sozusagen machen kann. Und bei mir war das ja so, oder vielleicht andersrum, fangen wir mal so an. Welche Module hattet ihr eigentlich bei mir gehabt? Wenn es gehört, wissenschaftliches Arbeiten, so erstes Semester.
BWL, oder?
Ja, Grundlagen der BWL, genau. Ja.
Macht Sinn. Buchführung, weil ich auch gehabt habe. Ja. Selbst wenn ich es quasi vergessen hätte, wüsste ich, dass er das bei mir hat, weil bei uns keiner sonst außer mir Buchführung machen will. Was aber auch ganz praktisch, ich bin Modulverantwortlicher für die IU deutschlandweit, da passt es ganz gut, plus hat keiner Lust drauf, also ich mag's. Genau, Buchführung, das hatten wir noch zusammen.
Internationales und interkulturelles Marketing.
Oh ja, eins meiner Lieblingsfächer, muss ich auch ehrlich sagen, interkulturelles, internationales, interkulturelles. Was, Marketing oder Management?
Marketing,
glaube ich, Marketing.
Und dann auch noch aktuelle Trends im Marketing, soweit ich weiß. Das ist ja so, ich glaube, irgendwie im 5. und im 6. Semester. Mhm. Oder 6. und 7. Irgendwie sowas. Also die beiden Module kommen auf jeden Fall direkt nacheinander. Mhm.
Also Projektmanagement vielleicht bei mir? Nee, ne?
Nee.
Derzeit noch nicht. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür, wegen Praxishintergrund, weil ich auch Unternehmensberater und alles war, plus ein, zwei Zertifikate.
Ja.
Ah, okay, das wäre auch interessant. gewesen. Also schon einige Fächer, ja, kann man sagen,
so
mitgemacht. Und dann schaut man natürlich, was so ein bisschen übrig bleibt. Und dann wird das häufig dann den Dozierenden dann gegeben. Also diejenigen sozusagen, die einen Lehrauftrag haben, aber keinen Titel, respektive dann auch Professorstatus in dem Sinne. Okay, doch, dann sind es noch ein paar mehr, als ich gedacht habe. Aber das fällt ja so in mein Gebiet, Marketing und natürlich diese ganz Grundlagensachen. VWL mache ich auch übrigens sehr gerne. Das hatten wir dann wiederum nicht, das weiß ich auch noch, weil das relativ neu bei mir war. Okay, das heißt, eigentlich ging es ja bei euch so ziemlich los wie so die letzten, lass es 2-3 Generationen sein. Man schreibt sich ein, in dem Fall halt noch in dualer Form. Und man studiert vor sich hin sozusagen. Wie viele Klausuren meint ihr, habt ihr, zumindest wenn wir mal jetzt die Fächer bei mir anschauen, geschrieben? Bei von den Fächern, die ihr bei mir hattet, wie viele davon waren Klausuren, würdet ihr mal, wenn ihr kurz in euch geht, so schätzen?
Also von denen gar nicht so viele. Dadurch, dass wissenschaftliches Arbeiten und die Marketingfächer, sage ich jetzt mal, dann eher auf eine, ja, im wissenschaftlichen Arbeiten war es ja, glaube ich, ein Workbook. Also, wie kann man das am besten beschreiben?
So eine Art Übung. Liste von Übungen, Aufgaben, könnte man vielleicht sagen. Ja, genau.
Und in den Marketingfächern machen natürlich Präsis auch Sinn.
Mhm.
Dann müsste es Buchführung mit einer Klausur gewesen sein und
BWL
Grundlagen in BWL, glaube ich.
Nee, BWL war eine Fallstudie damals. Heute ist es Businessplan schreiben, aber damals war das eine Fallstudie schreiben.
Dann wahrscheinlich nur eine.
Es war, soweit ich weiß, war das tatsächlich nur in Buchführung gewesen, eine Klausur zu schreiben. Etwas total anderes, als es zu meiner Zeit war. Bei solchen Aussagen wächst mir immer noch mal ein graues Haar. Aber ich habe ja praktisch nur Klausuren geschrieben. Es gab vielleicht ein oder zwei Kurse, höchstens, wo es nicht mal eine Hausarbeit, nee, es war dann vielleicht auch eine Präsi. Also meine erste richtige wissenschaftliche Arbeit zum Beispiel war die Bachelorarbeit gewesen.
Ach krass.
Und wenn ich die so lese, also heute weiß ich nicht, ob ich mich so einfach hätte durchkommen lassen, aber das ist ein anderes Kapitel. Aber du hast so ein schönes Stichwort gerade genannt, zum Beispiel das Workbook. Das wird ja eigentlich wie jeder Hausarbeit im Wesentlichen einfach zu Hause geschrieben. Man recherchiert ein bisschen, macht ein bisschen. Was meint er denn, wenn ihr heute ein Workbook anfertigen würdet, wenn ihr noch Studis wärt, wie würdet ihr denn da heutzutage vorgehen?
Also, man kriegt ja eine Liste an Aufgaben zu dem Modul und muss das Ganze ja auch erarbeiten. Also, es geht ja auch darum, sich damit dann wirklich zu beschäftigen. Und am Ende ist es ja gar nicht mehr so viel Text, den man teilweise schreiben muss. Also vom Umfang her ist es ja relativ überschaubar, sondern es ist eher auch die Zeit, glaube ich, in der man sich, mit dem Thema beschäftigt und das Ganze nochmal erarbeitet und am Ende so ein Dokument hat, was das Modul, glaube ich, auch ganz gut zusammenfasst oder auf so Kernthemen eingeht. Und ich kann mir schon denken, worauf du so ein bisschen abzielen möchtest. Ich habe gesagt, ich würde recherchieren und da auf jeden Fall auch mit KI. Das liegt da natürlich sehr nahe, würde ich mal sagen.
Ja, das hast du schon mal gut erkannt. Ja, so ein bisschen in die Richtung sollte es wahrscheinlich von mir gepusht werden. Was sagst du dazu?
Ja, würde ich eigentlich genauso sagen. Also in erster Linie würde ich es natürlich erstmal so weit vor mich hinschieben, dass ich unter Druck stehe, dass ich es machen muss.
Das geht ja nicht anders.
Ja, und dann wäre ich wahrscheinlich in dem Notfall auch, dass ich die KI hernehmen müsste, weil mir die Zeit fehlt, mich ausgiebig darüber zu informieren. Aber da spreche ich ja jetzt eigentlich auch nur von Luxus, weil zu deiner Zeit war das wahrscheinlich nicht möglich.
Anfangs eurer Zeit ja auch noch
ja,
nicht ganz.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Zum Beispiel zum wissenschaftlichen Arbeiten, da gab es ja noch gar nicht die KI, ne?
Genau, blöd für mich. Ja, aber ich würde es eigentlich genauso wie Sam machen. Also er hat da schon sehr gute Punkte genannt. Und letztendlich würde ich wahrscheinlich erstmal selber meine Punkte aufschreiben, die mir irgendwie dazu einfallen. Und dann KI fragen, was hältst du davon? Und hast du noch bessere Ansätze vielleicht?
Interessanter Punkt. Also ich muss erstmal sagen, um vielleicht so die Prof-Seite mal davon schon mal vorwegzunehmen, was zumindest den Einsatz angeht. Bei mir ist es ja so, ich würde ja zum Beispiel niemals Klausurfragen von der KI schreiben lassen, also generieren lassen zum Beispiel. Bestimmt gibt es Einzelne, die das machen. Ist ja erstmal auch nicht verkehrt, ich meine, solange man die ja selbst noch überprüft. Aber ich mache das erstmal grundsätzlich nicht, sondern was ich mit der KI mache ist, ich lasse sie meine Fragen mal beantworten, probehalber. Und das ist echt ein super nützliches Ding, weil dann kann ich selber sehen, oh, okay, ich wollte gar nicht in diese Richtung gehen. Wenn ein Studi das jetzt geantwortet hätte, das wäre wahrscheinlich komplett in eine falsche Richtung irgendwie gegangen. Dafür setze ich das zum Beispiel ein. Mhm. Und das ja auch erst seit relativ neuen, weil das ist ja auch sowas, so ein Phänomen natürlich, so immer die jüngeren Generationen, die ja gerade erwachsen werden und geworden sind, die sind ja meist natürlich viel tiefer in dieser Materie drin. So Sachen wie zum Beispiel Open Book Klausuren, die gibt's ja praktisch eigentlich nicht mehr. Also macht einfach keinen Sinn. Wir Menschen sind ja danach bestrebt, möglichst effizient zu sein. Ne? Auch durch Faulheit, ironischerweise, aber versuche, ich meine, du hast es so wunderschön eigentlich erklärt gerade so, ja, du weißt ja, zur Not kannst du am Ende noch ein bisschen aufs Gas drücken, ja. Zur Not eben auch mit der KI, und in der Zeit kannst du quasi ein bisschen, ne, entspannen, chillen sozusagen, ein bisschen vor dich hin, aber das stand ja die Option eigentlich anfangs auch gar nicht wirklich euch zur Verfügung, und ich merke relativ häufig, also vorweg, wir als Hochschule unterstützen es ja erstmal grundsätzlich, so den Einsatz von KI. Würde auch keinen Sinn machen, sich da zu verstellen. Ich meine, was soll das bringen wirklich? Aber wir versuchen zumindest so, sage ich mal, ethikmäßig ein paar Ratschläge immer wieder zu geben, wie das funktioniert. So, und jetzt würde ich gern mal ein bisschen von euch hören. Ihr habt ja so ungefähr mitten im Studium, würde ich mal schätzen, so die KI-Einführung miterlebt. Wofür habt ihr das mal konkret benutzt vielleicht im Studium? Vielleicht kannst du ja mal anfangen.
Also mir fallen echt super viele Punkte gerade ein. Ich versuche alles mal irgendwie sinnvoll zusammenzubekommen.
Mach das, Zeit haben wir.
Ich glaube, wenn man mal am Anfang anfängt, also wenn wir von der KI sprechen, dann sprechen wir irgendwie alle automatisch so ein bisschen von ChatGPT erstmal. Weil das natürlich erstmal polarisiert hat. Und das war, finde ich, auch bei uns so das erste Programm, was wir genutzt haben. Eigentlich gibt es ja künstliche Intelligenz schon viel länger. Aber ich finde so, ChatGPT hat das Ganze ja anschaulich gemacht, und es sagt ja auch irgendwie der Name, so ein Chatbot. Es ist ja genau dafür gemacht, dass man eben mit der künstlichen Intelligenz interagieren kann. Und ich glaube, am Anfang haben wir ChatGPT alle falsch bedient wahrscheinlich. Also so habe ich zumindest angefangen, wenn wir mal bei dem Beispiel Workbook bleiben würden. Da fand man das natürlich alles ganz toll. Man hat einfach die Frage reingehauen und hat irgendwas daraus bekommen. Und ich würde auch an der Stelle zugeben, dass ich am Anfang durchaus so gemacht habe, weil man erstmal super fasziniert war und dachte, oh, man kriegt da irgendwie aus allem, was man da reinschreibt, irgendeine Antwort, und es hört sich super an und sowas. Genau, und man dachte irgendwie, ja, alle Probleme sind gelöst. Und später habe ich dann immer mehr aber verstanden, natürlich wurde das Programm ja auch immer besser, dass aber tatsächlich das nicht die schlauste Methode ist, mit ChatGPT jetzt einfach als weiteres Beispiel da mit umzugehen, sondern ich habe irgendwann angefangen, das Programm vielmehr wie so ein, ich sage jetzt einfach mal, Lern- und Studi-Buddy zu benutzen. Also wie als würde ich die ganze Zeit mit einer anderen Person oder vielleicht sogar mit einem Prof jetzt das Thema bearbeiten. Also ich habe vielmehr bei Hausarbeiten oder sowas meine eigenen Gedanken eingebracht, habe auch ähnlich wie du es schon ein bisschen beschrieben hast, dann gefragt, was meinst du davon oder dazu, und habe mir weitere Ideen geben lassen, habe auch irgendwelche Auswertungen, später konnte man ja auch mit Bildern anhängen und sowas arbeiten, dann auch wirklich einfach das Ganze so, ja, wie so ein Coworking-Buddy eigentlich verwendet, und dann gesagt, ja, ich habe jetzt gerade mal das gemacht, wie könnte man das noch verfeinern oder was kann man noch daraus ziehen, was habe ich vielleicht nicht bedacht. Und ich glaube, du hast es mit der Effizienz angesprochen. Dadurch wurde das Ganze nicht nur effizienter, sondern auch qualitativ nochmal besser. Aber ich würde deswegen auch nicht sagen, dass es irgendwie nicht mehr meine eigene Leistung wäre oder sowas. Sondern man hat einfach nur seine Effizienz und Qualität dadurch gesteigert, wenn man die KI so verwendet, würde ich zumindest sagen.
Das ist ein sehr schöner Punkt, den du da ansprichst, weil wir am Ende bewerten ja nicht pauschal zum Beispiel den Einsatz von KI selbst, als hätte jemand meinetwegen dann Wikipedia genutzt, wie es damals der Klassiker war, alles rauskopieren, reinschreiben. Da ging es ja noch mit der Kontrolle. Sondern wir beurteilen ja einzig die Qualität der Eigenleistung, die da drin steckt. Das heißt, die Kunst ist offensichtlich nicht, einfach nur die richtigen Quellen zu finden und einfach mal zusammenzutragen, sondern natürlich einen Mehrwert zu generieren, was ja die eigentliche Eigenleistung ist. Und wenn da KI natürlich hilft dabei, im Sinne der Effizienz, ja, warum nicht? Wie benutzt du das denn?
Ja, ich benutze das auch ähnlich. Vor allem benutzt habe ich das immer bei Forschungsfragen finden, weil mir das immer sehr, sehr schwer gefallen ist. Also ja. Ich hatte immer eine grobe Idee, was ich machen will, aber ich konnte das nie irgendwie wirklich auch wissenschaftlich einfassen. Ich hatte keine Ahnung, was wissenschaftlich klingt oder wie das überhaupt sein soll. Ich hatte einfach wirklich keinen blassen Schimmer. Und deswegen habe ich einfach die drei Begriffe, die ich in meinem Kopf hatte, dann auch ChatGPT gegeben und gefragt, kannst du mir daraus ein Thema schnüren? Und letztendlich, ich habe auch ein lustiges Beispiel, das jetzt gerade in meinem Master ist. Ich habe nämlich da ein Modul, das heißt Ideen- und Innovationsmanagement. Und da wollte ich zusammen mit meinen Praxispartner beziehungsweise mit meinem Arbeitgeber, jetzt ist es Mattel, und da wollte ich über eine Marke von Mattel eben diese Hausarbeit ausführen und habe dafür ein Thema gebraucht. Und das ist vielleicht auch jetzt ein Negativbeispiel, weil da habe ich ChatGPT auch gefragt, hallo, das will ich ungefähr machen, was würde denn gehen? Dann hat er mir ein Thema rausgespuckt, ich habe es dem Prof gegeben, ein bisschen überarbeitet natürlich davor noch, und der hat dann gesagt, ich verstehe leider nicht, was du da bearbeiten willst.
Okay, interessant.
Ja, genau, aber so habe ich es halt, oder so ungefähr habe ich es davor auch immer gemacht, dass ich eine grobe Ahnung hatte, was ich machen will, aber dann zu der Umsetzung habe ich einfach noch Input gebraucht.
Okay.
Und in dem Sinne habe ich das dann vor allem, wie gesagt, bei Forschungsfragen benutzt, dass es dann vervollständigt wird.
Das ist zum Beispiel auch ein super sinnvoller Ansatz, da habe ich gar nicht so weit drüber nachgedacht. Ich wollte ein bisschen nämlich auf das Thema auch auf kurz oder lang auf wissenschaftliche Arbeiten zum Beispiel hinaus, eine Paper und so weiter, die von Studis geschrieben werden, Hausaufgaben, dieser ganze Spaß. Und wo wir jetzt als Profs auch ein sehr dickes Fell mittlerweile brauchen, sind immer so die ersten Aufschläge für ein Exposé, zum Beispiel, wenn es darum geht, dann eine Bachelorarbeit etwa zu schreiben. Aber kann man ja auch gleichsetzen mit einer Seminararbeit, was auch immer. Denn ganz oft kriege ich jetzt auch immer noch ständig im Grunde komplett KI-generierte Exposés, was halt super nervig ist. Erstens, weil sie halt nicht passen, das mal sowieso. Und zum Zweiten, weil, und da will ich auch so ehrlich sein, wir uns natürlich auch ein bisschen beleidigt fühlen. Weil für uns ist super offensichtlich, wenn das nicht quasi aus studentischer Hand kommt. Das erste Beispiel kann ich euch schon mal gerne als Tipp geben, wie man es meinetwegen besser machen kann, ist in die vorgeschlagene Gliederung zu schauen. Die sieht derart extrem immer nach KI aus bei den KI-generierten Arbeiten. Die sind dann zum Beispiel viel zu feingliedrig, viel zu spezifisch, viel zu viele Unterkapitel und so weiter. Und da sind auch Begrifflichkeiten drin, die wir eigentlich so bei Seminararbeiten, bei Exposés gar nicht benutzen würden. Also das sind so Dead Giveaways, wie wir das so schön sagen würden, wo wir gar nicht weiter prüfen müssen. Modernere Plagiatsprüfungssoftware kann übrigens auch auf KIs checken, was, wie gesagt, nur weil da KI dabei ist, nicht automatisch durchgefallen heißt, sondern Achtung, nochmal mit menschlichem Auge auf jeden Fall drüber gehen. Mhm. Mit den Forschungsfragen finde ich zum Beispiel klasse, weil ich habe das auch schon öfter gemerkt. Studis haben echt Schwierigkeiten zu unterscheiden. Thema, Forschungsfrage, Ziel der Arbeit. Drei verschiedene Dinge, wird von vielen aber häufig sehr gleichgesetzt. Mhm. Das ist auch eins dieser Dinge, wo ich sage, also ich erkläre es natürlich in Kursen, aber zugegeben, ich kann auch nicht wirklich erwarten, dass alle dann auch immer 100% erstens zuhören und zweitens das auch sofort kapiert haben. Also das ist nicht realistisch einfach, sage ich auch immer wieder bei Buchführung, wo wir immer wieder sagen, ja, Forschungsfrage ist natürlich, was muss ich herausfinden, um Ziel der Arbeit erreichen zu können? Und Thema versucht das natürlich so ein bisschen unter eine Überschrift im Grunde zu bringen. Ja, das wäre so die grobe Unterscheidung. Aber da ist es voll okay, finde ich, wenn ihr zum Beispiel sowas wie eine KI dann benutzt, jetzt meinetwegen auch fürs Masterstudium sozusagen. Aber habt ihr schon mal so die Versuchung gespürt, durchaus auch mal längere Textteile zu generieren. Ihr müsst euch natürlich nicht verraten, wobei euer Abschluss ist sicher, aber habt ihr das schon mal so drüber nachgedacht, komm, ich kann doch eigentlich so dieses ganze Kapitel mindestens mal selbst schreiben lassen?
Ja, also ich habe da auf jeden Fall auch schon drüber nachgedacht, beziehungsweise vielleicht auch gemacht, man weiß es nicht.
Man könnte,
aber was mir, wenn ich es vielleicht gemacht hätte, aufgefallen wäre, ich habe das mir danach natürlich nochmal durchgelesen und was vielleicht auch schon mehreren aufgefallen ist, dass da diese Gedankenstriche, das ist irgendwie immer so ein Zeichen für ChatGPT, habe ich das Gefühl.
Markenzeichen.
Ja,
sehr schön, ja.
Das gefällt dem ziemlich gut. Und dass solche Sachen, oder da gibt es halt auch noch mehrere Sachen, die irgendwie drauf sehr extrem waren. Okay, das ist jetzt nicht von der Michelle geschrieben. Und das habe ich dann halt auch wieder umgeändert. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall immer verlockend, würde ich sagen. Mhm. Vor allem bei Menschen wie mir, die eh alles auf den letzten Drücker machen wollen. Und dann soll ich mir jetzt den letzten Rest auch noch an Stress ersparen und das einfach schreiben lassen. Das ist dann schon eine Überlegung wert, sage ich mal. Aber letztendlich muss man das, glaube ich, immer für sich abwägen, ob man das auch wirklich will, ob ich das als meine eigene Leistung dann ausgeben will oder halt nicht.
Mhm. Wie siehst du das?
Also ich finde auch, dass also auf jeden Fall kommt man in Versuchung. Man könnte ja theoretisch auch einfach mit mehreren Prompts eine ganze Arbeit generieren lassen, innerhalb von, ja, trotzdem wahrscheinlich Stunden, weil man bekommt ja nicht immer so einen langen Text dann daraus. Aber es wäre ja auf jeden Fall machbar. Es gibt ja auch Beispiele von Personen, die schon irgendwie Bücher komplett KI generiert haben und die verkaufen und sowas. Also ist ja alles möglich. Ich schließe mich da aber auch Michelle an, dass, wenn man das Ganze einfach nochmal durchliest, man schon bei einem komplett KI-generierten Text das irgendwie merkt, gerade bei einer wissenschaftlichen Arbeit, finde ich. Und ja, also ich finde, es macht oft keinen Sinn, wenn man wirklich darauf auch aus ist, irgendwie eine gute Note dann zu bekommen. Wofür ich das Ganze benutzt habe und dann tatsächlich auch eher KI-generierte Texte auch mal übernommen habe, also Textpassagen, war zum Beispiel für so eine kurze Kapiteleinleitung, wo dann auch zusammengefasst wird, was jetzt in den Unterkapiteln passiert. Mhm. Da finde ich es echt praktisch, weil das Ganze dann oft nochmal strukturierter ist und sowas. Und hört man ja, glaube ich, auch oft, wenn man so eine Schreibblockade irgendwie hat. Also ich habe mir auch öfters mal den Anfang generieren lassen, auch teilweise dann einfach so erstmal übernommen, zum Beispiel ins Word-Dokument oder sowas, aber dann ganz viel nochmal damit gearbeitet. Und das hilft dann häufig auch zu sehen, was kann man da irgendwie vielleicht noch besser ausdrücken und umformulieren. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wenn ich dann mit dem Text nochmal gearbeitet habe, dass es mir leichter gefallen ist und am Ende dann aber auch wieder ein besseres Ergebnis bei rumkam. Also ja, das waren so die Fälle, wo ich dann auch wirklich mal ja so einen Absatz übernommen habe oder sowas, wenn das dann gepasst hat.
Ich will natürlich übrigens niemanden bloßstellen oder sowas, nur dass, falls der Eindruck entsteht, ich will euch nicht unter den Bus werfen, stellvertretend für alle Studis. Ich will sogar gerne mal die forscherische Seite auch draufpacken, wenn ihr da schon so ehrlich seid, denn das gibt's natürlich auch für uns. Also das ist auch übrigens eine Kritik so ein bisschen am Wissenschaftswesen, nicht nur in Deutschland, sondern international. Bei uns heißt es ja publish or perish. Du kannst als Prof typischerweise nur weiterkommen, das heißt an die Elite-Unis oder bessere Unis und bessere Bezahlung und so weiter, einzig und allein dadurch, dass du in den großen Journals in der Regel publizierst. Ja, nicht irgendwie so das Journal of Everything, sondern wirklich die speziellen und die wirklich hochgerankten, wie man das so schön sagt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade natürlich auch Wissenschaftler häufig dazu geneigt sind zu sagen, ach, naja, vielleicht kann ich ja mal ein bisschen. Und die sind eigentlich sogar noch frecher als die meisten Studis, denn da benutzt man kein ChatGPT für. Dafür benutzt man spezialisierte KIs, wie zum Beispiel, wie hieß das, PaperPal, glaube ich, irgendwie sowas. Es gibt aber noch ein, zwei andere. Da kann man tatsächlich dem einfach sagen, zu welchem Thema du im Grunde was schreiben, forschen willst, in Anführungsstrichen. Und der, im übertragenen Sinne hilft dir dann, diese Sachen zu erstellen. Man kann ein bisschen was zum Beispiel schreiben, einen Satz anfangen oder einen Satz zu Ende schreiben und der macht dir dann Vorschläge, sozusagen live, kannst du dann immer akzeptieren oder nicht, um dann zu sagen, okay, der Satz gefällt mir, den nehme ich mit, find mal aber noch eine Quelle vielleicht und sowas, was zumindest für Public Access Journals dann funktioniert, weil die Sachen, auf die wir zum Beispiel von der Hochschule Zugriff hat, haben diese Programme dann keinen Zugriff. Das heißt, auch hier ist tatsächlich die, auch aus forscherischer Seite, der Impuls groß, weil bei uns ja teilweise sogar noch mehr gewissermaßen abhängt, nicht nur ein Kurs, sondern um so, sozusagen eine Karriere, wenn man so will. Großer Nachteil ist natürlich, dass das Ding dir keine verlässlichen empirischen Daten generieren kann, da muss man eigentlich schon selbst dran. Aber ich sag mal so, das lästige Drumherum mit dem Drumherum schreiben und formulieren, das würde der im Grunde komplett eigentlich alles übernehmen. Natürlich auch vor allem Englisch. Man publiziert ja nur noch auf Englisch, ist ja die Lingua Franca unserer Zeit. Ne? War ja erst Latein, dann Französisch, jetzt ist es Englisch. Das heißt, auf forscherischer Seite gibt es das und ich bin mir 100% sicher. Es gibt viele, die nutzen das auch vielleicht, sage ich mal, über gewisse ethische Grenzen hinaus. Ja, also ob man es mir jetzt glaubt oder nicht, ich habe es tatsächlich nicht in der Form benutzt. Ich lasse mir natürlich auch gerne mal bei Formulierungen hier und da helfen. Aber diese Tools gibt es eigentlich für alle im Grunde. Ja, ob es jetzt Studis sind, ob es jetzt Profs sind oder auch Doktoranden übrigens. Also ich glaube, wir waren jetzt so eine der letzten Generationen, die noch so richtig ihre Doktorarbeit schreiben mussten, komplett, weitgehend komplett aus dem eigenen Hirn. Aber selbst so das Generieren von, im Grunde Doktorarbeiten, wahrscheinlich nicht vollständig, aber zu weiten Teilen, funktioniert darüber. Also was wir noch gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel, bevor wir ein Paper veröffentlicht haben, man macht es ja heutzutage eh meist kumulativ, also immer über mehrere Paper schreiben, dass wir die in ein Lektorat geschickt haben, damit sie das halt prüfen auf Rechtschreibung und Grammatik. Glücklicherweise selten was gefunden, aber egal, man zahlt ja per Wort sozusagen. Das hat man noch gemacht, aber das kann ja auch die KI machen. Oder wir haben noch selbst transkribiert im Grunde. Also wir haben dann die Dinge abgespielt und dann haben wir natürlich alles Wort für Wort aufgeschrieben. Ich habe sogar noch, muss ich euch vielleicht auch noch mal zeigen, so nostalgischerweise, ich habe sogar noch mein altes Transkriptionspedal. Habt ihr mal davon was gehört?
Ich glaube, ja, ich habe mal ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei gemacht, als Rechtsanwaltsfachangestellte, keine Ahnung, als ich noch in der Realschule war. Und da durfte ich mit einem Pedal stoppen und Audio weiterlaufen lassen.
Genau, das hat so drei Pedale. Ja, genau. Man macht es nicht mit den Händen, man macht es wirklich mit den Füßen, vor, zurück, langsamer, schneller, ne, solche Geschichten. Als würdest du Auto fahren, nur langweiliger. Das ist wirklich super interessant, aber das brauchst du heute auch alles nicht mehr. Ja. Also das hat natürlich super Vorteile, würde ich sagen, aber der Frust ist auch mittlerweile relativ groß, glaube ich, von, ich sag mal, betroffener Seite. Also das Interessante ist ja auch, wir sind ja mittlerweile an so einem Stand angekommen auch, wo halt so teilweise KI-generierte Studiesachen eingereicht werden, die wiederum von KIs der Profs gegen kontrolliert und gelesen werden. Und dann fragt, wer arbeitet da eigentlich noch so richtig? Weiß ich nicht. Also das ist ja meine Vorstellung einer Utopie später, dass wir alle eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssen, sondern dass nur noch die KI für uns Wohlstand generiert. Gucken wir mal, ob das in den nächsten Generationen passiert wird. Also ich hoffe, wir haben in dem Zuge auch gesehen, also KI kann natürlich große Vorteile haben. Es kann natürlich auch große Nachteile haben. Ich bin echt gespannt, wie das weitergehen wird. Wie seht ihr das? Wie wird KI sich im Studium weiterentwickeln? Ihr seid ja jetzt so im Master-Level quasi. Ihr macht ja weiter, ne? Ihr macht ja Master. Natürlich leider nicht mehr bei uns. Zumal bei unserem Standort bieten wir auch keine Master-Studiengänge an, sollte ich natürlich fairerweise auch noch sagen. Aber spielt ja auch keine Rolle. Jeder muss ja für sich selbst sehen, wo am besten für ihn und sie ist. Wie wird sich das in euren Augen so weiterentwickeln?
Also, ich würde sagen, das hört man immer wieder, dass es irgendwie keinen Sinn macht, dass man KI irgendwie boykottiert und entweder ignoriert, dass es gar nicht da ist oder einfach, nee, ist das Schlimmste, was jemals passiert ist auf der ganzen Welt. Deswegen gehe ich davon aus, dass in den Studiengängen immer mehr damit gearbeitet wird, in dem Sinne, dass vielleicht auch mal irgendein Modul kommt, wo es explizit erwünscht ist, auch mit einer KI zu arbeiten. Und dass es vielleicht in die Richtung geht, dass man das, wie es die Studis wahrscheinlich jetzt schon alle machen, aber dann halt quasi auf legaler Weise und vielleicht auch pro Uni dann eine extra KI entwickelt wird, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass es dann nochmal auf die Lerninhalte spezifischer zugeschnitten ist.
Das gibt's sogar.
Ja?
Da muss ich sozusagen mal reingrätschen für den lieben Herrn Doktor, der heute nicht da ist. Der gibt ja auch Kurse an der KIT zum Beispiel ab und zu mal als externer Dozent, wo er auch explizit den Einsatz von KI sogar fordert. In seinem Fach Medienethik war das, glaube ich, korrigiere mich bitte ansonsten, wo er dann den Einsatz auch richtig fordert, dass sie da was Kreatives sozusagen auf die Beine stellt. Und auch diese Uni-KIs gibt es mehr oder weniger. Mhm. Seine Tochter zum Beispiel, Grüße gehen raus an Melissa, zukünftige Frau Dr. Ärztin, die arbeitet zum Beispiel mit so einer KI, die im Grunde das Wissen der Medizinbücher innehat. So ähnlich, wie sie es eigentlich jetzt bei uns auch an der IU versuchen einzuführen, wo halt die Skripte hereingefüttert werden. Synthea, ja. Ne? Habt ihr bestimmt schon gehört von. Sodass man sich zumindest darauf verlassen kann, dass die Infos explizit von diesen geprüften Quellen kommen. Das ist ja schon mal weitaus besser als aus den Weiten des, Gott, wer weiß was, Internets sozusagen rauszuholen. Ne? In der Form schon. Aber ich glaube, du hast trotzdem einen schönen Part angesprochen mit, das auch vielleicht so Richtung Prüfungsform mal zu denken, weil da werden wir ja so mit reinen, also wir müssen ja echt auch als Hochschulen mittlerweile darüber nachdenken, wie können wir eigentlich auf kurz oder lang die Eignung eigentlich von Studis prüfen, zu sagen, okay, das sind jetzt Akademiker. Wie siehst du das?
Also ich finde es echt super spannend. Ich glaube, wenn man da direkt schon so eine Antwort drauf hätte, also wie man das Ganze in Zukunft umsetzen könnte, dann ja, kann man das Konzept ja sozusagen direkt schon verwenden. Also ich habe da jetzt erstmal keine klare Antwort drauf, aber ich finde auch, was du gesagt hast, Michael, dass man sich nicht davor zurückhalten sollte, KI zu verwenden. Und das wird auch so, finde ich, jetzt in der Arbeitswelt so gelebt, dass man eher dazu ermutigt wird, KI zu verwenden und dann warum nicht auch schon im Studium. Und ich glaube einfach, dass wir hatten es ja schon von Effizienz und sowas, dass man dadurch einfach die Produktivität steigern kann und warum das dann nicht schon im Studium auch systematisch lernen, wenn man es eh später im Arbeitsleben auch verwenden sollte. Also wir haben zum Beispiel im Unternehmen auch eine eigene KI, die mit allen möglichen Informationen gefüttert ist, die auf eigenen Servern läuft. Das heißt, da gibt es auch, wir haben immer so Vertraulichkeitsstufen, mit denen wir zum Beispiel auch Mails verschicken können oder auch Präsentationen abspeichern können. Und in der KI gibt es das dann eben auch wieder. Also bei uns heißt es AI Buddy, basiert aber auf ChatGPT und Gemini jetzt in dem Fall. Und das funktioniert echt schon richtig gut, dass man dann auch ja, die Informationen immer zugeschnitten bekommt. Also dass der AI Buddy auch gewisse Hintergründe schon kennt zum Unternehmen. Man kann ja auch dann eigene GPTs machen, also das Ganze nochmal mehr anpassen. Und ja, jetzt habe ich sehr viel ausgeholt, aber long story short, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das schon im Studium verwendet und auch lernt, es richtig zu verwenden, weil es eben später auch immer wichtiger wird und ich glaube auch nicht mehr so wirklich wegzudenken ist.
Das richtige Verwenden angesprochen, finde ich auch ein gutes Stichwort. Ihr habt ja auch im Rahmen von den Prüfungen, wo dann mal Präsentationen zum Beispiel gefordert waren, habt ihr ja durchaus auch mal sehr, ich sag mal, grafisch auch aufwendige Präsis hingelegt. Ja? Ich erinnere mich an die eine zum Beispiel so im leicht mexikanischen Stil, ne? Wo ich jetzt auch sage, ja, könnte man theoretisch wahrscheinlich mit PowerPoint machen, kann man ja auch Bilderchen einfügen und so alles. Aber ich wusste da schon, das wird jetzt nicht selbst wahrscheinlich zumindest nicht aus eigener Hand irgendwie entstanden sein, ne? dieser ganze mexikanische Stil. Ich gehe mal stark davon aus, Canva hat da ein bisschen geholfen.
Ja, zum einen Canva und es gibt auch ziemlich viele Vorlagen, was so Themen angeht, zum Beispiel auf Slides Go, mal als Tipp. ich glaube, das ist irgendwie immer noch so ein unbekanntes Programm. Ich glaube, eher so bei Marketing-Studiengängen wahrscheinlich bekannter als irgendwie bei reinen BWL-Studiengängen oder was auch immer. Aber das ist echt ein super Tool. Aber wenn man das auch wieder auf KI zum Beispiel überträgt, ich glaube, wir haben alle schon mal probiert, eine Präsentation auch einfach von KI erstellen zu lassen. Das funktioniert bis heute echt immer noch gar nicht. Also ich finde sowohl die Inhalte für Slides sich irgendwie aufbereiten zu lassen, funktioniert meiner Meinung nach nicht. Noch, also ich habe mal probiert, irgendwie zu sagen, ja, stell mir mal so eine Folie als Zusammenfassung oder sowas. Da kommt so ein Mist raus und dann wird immer gefragt, ja, soll ich dir das noch als PowerPoint-Datei bereitstellen?
Nee, danke.
Am besten nicht, ja. Also das wird mit Sicherheit auch mal besser funktionieren. Ich finde gerade so diese generative KI, wenn man auf zum Beispiel Gemini Banana Pro blickt, das ist jetzt ja das Neueste, was rauskam, da kommen echt schon sehr realistische Bilder raus, auch wirklich so wie schon eine Fotografie. Aber ja, ich glaube, bis wir da wirklich Programme haben, die dann auch so personalisierbar sind, dass einheitlich dann auch eine Präsentation dabei rauskommt, dauert es dann echt nochmal. Ja, also das ist immer noch so eine Sache. Und da lieber dann eine Vorlage nehmen und mit der KI wieder an der Präsentation arbeiten, sich Ideen geben lassen. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei der richtigen Verwendung. Und da auch wieder war meine Taktik eher, das wieder so als Work Buddy zu verwenden. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne, ja, also so kann man es ganz schön umschreiben. Ich glaube, man weiß, was damit gemeint ist. Und dass man dann am Ende aber mit der KI zusammen sozusagen was erstellt, aber schon selber die Schlüsse zieht, was muss jetzt auf die Slide, wie strukturiert man das Ganze. Das habe ich dann schon lieber irgendwie selber entschieden.
Mhm, interessant. Hast du sonst noch Programme hinzuzufügen, wo du sagst, ah, das ist eigentlich gute Study Buddies so in der KI-Form?
Also, ich würde eigentlich sagen, auf Präsentations zugeschnitten, war das außerhalb von dem Design, wie Sam auch schon gesagt hat, mit dem Slidescore und so weiter, schon noch mehr Eigenleistung gefühlt, als jetzt irgendwas runtergeschrieben ist. Einfach weil bei Präsentationen auch irgendwie der Vortrag auch sehr viel mit reinzählt und wie man was vorträgt und so weiter. Ja. Und selbst wenn das Design dann von Slidescore kam, hat man das ja nicht eins zu eins übernommen. Also da waren ja Beispielfolien und so weiter, aber man musste das natürlich trotzdem an sein Thema noch anpassen. Deswegen war bei Präsentationen ist sehr in Ordnung, was KI anging. Also würde ich mich da eigentlich Sam auch anschließen, dass es auch wieder wie ein Workbuddy ist, was sage ich jetzt am besten dann in der Präsentation von meinen Ausarbeitungen und so weiter und so fort. Oder vielleicht auch, wenn ein Handout dann nötig war, was sind vielleicht relevante Informationen, die man aufs Handout dann übertragen kann und das dann auch wieder so zu verwenden.
Okay, das klingt doch schon mal super.
Was ich noch spannend finde, weil du gefragt hast, was für Tools wir verwendet haben. Wir hatten es ja eben von der KI, die vielleicht auf eine Hochschule zugeschnitten ist. Und du hattest auch Synthea angesprochen, die KI von der IU, Internationalen Hochschule. Wir hatten beide, also Michelle auch, so Zusatzkurse aus dem Fernstudium. Das wird mit Sicherheit auch gemacht, um das einem mal so zu zeigen. Also wir konnten kostenlos, muss man ja dann sagen, eben so Zusatzkurse belegen. Also zwei Module waren möglich. Das haben wir auch beide in Anspruch genommen und da haben wir dann mal einen Einblick bekommen, wie das im Fernstudium ist. Mhm. Und bei mir war es so, da wurde eben gerade Synthea eingeführt, soweit ich weiß. Das müsste ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein. Und ich konnte das im dualen Studium auch noch nicht verwenden, weil sie es, glaube ich, im Fernstudium erstmal erprobt haben.
Ja.
Mhm. Aber da war es dann eben ganz cool, das einfach mal auszuprobieren. Und ich fand es schon super smart gelöst, dass das Synthea direkt in dem Lernprogramm integriert war, dass man auch dann, wenn man den Ordner sozusagen von einem Modul geöffnet hat, dann auf Synthea zugreifen konnte und sie sozusagen wusste, was für ein Modul man gerade lernt und dann auch die Inhalte natürlich vorliegen hatte, also die Skripte und sowas. Und ich hatte das auch einmal, dass ich tatsächlich eine Nachricht von einem Prof bekommen hat, der mir nochmal was dazu, also ein bisschen mehr Kontext geliefert hat, weil wohl die Antwort, die Synthea mir geliefert hat, nicht perfekt war. Mhm. Also das war so die Methode, wo ich auch finde, das müssten die Unternehmen heutzutage auch viel mehr einsetzen, wenn es eben darum geht, so eine eigene KI oder einen eigenen angepassten Chatbot zu verwenden, dass man eben die KI trainiert und dann auch immer wieder überprüft und berichtigt, weil das finde ich einfach super effizient. Und bei Synthea ist es dann nicht nur das, dass man Fragen stellen kann, sondern dass man zum Beispiel auch so einen sokratischen Dialog führen kann. Das habe ich dann auch mal mit ChatGPT zum Beispiel ausprobiert, bei den Modulen, wo es eben nicht möglich war oder ganz am Anfang ja auch noch gar nicht beim dualen Studium. Und das ist auch, finde ich, eine super Möglichkeit, KI im Studium zu verwenden, also gerade in Form von so einem Chatbot, dass man eben den Chatbot mit den Inhalten füttert, auch mit Zusammenfassungen, die man vielleicht schon selber geschrieben hat oder sowas. Und dann auch immer nach und nach, weil wenn man da das ganze Skript hochlädt, funktioniert es in der Regel auch nicht so gut. Da wird es dann doch eher dünn, was dabei rauskommt. Aber ich finde, das ist eine super Lernmethode für Klausuren, dass man sagt, okay, hier ist das ganze Skript, das ist so aufgeteilt und dann wirklich auch wieder als Study Buddy in dem Fall mit der KI interagiert und sagt, okay, wir haben jetzt 7 Kapitel zum Beispiel und ich fange jetzt mit dem 1. Kapitel an, würde das gerne lernen, erarbeiten und das dann immer sozusagen dual. Also ich habe mir oft auf dem Tablet dann was aufgeschrieben, dann wieder was in ChatGPT reingetippt und so mit der KI die Inhalte gelernt und dann am Ende in diesem sokratischen Dialog mir Fragen stellen lassen und dann auch ganz offen, teilweise sogar eingesprochen, dass eben einfach, also mittlerweile gibt es ja auch eine komplette Sprachfunktion, damals war es dann eher nur so das Text zu Speech to Text, also ich habe reingeredet und habe eine Antwort als Text zurückbekommen, aber dann habe ich auch wirklich ganz offen gesagt, ja, das irgendwie versucht zu erklären, wenn ich eine Frage gestellt bekommen habe und dann aber auch gesagt, da weiß ich jetzt irgendwie nicht mehr weiter und dann bekommt man halt eben nicht nur Ja oder Nein zurück, sondern noch mehr Input und dann finde ich, ist das echt sehr nachhaltig und auch, sind wir wieder beim Punkt Effizienz, das hat mir echt ziemlich weitergeholfen, dann so damit umzugehen.
Ich glaube, es hilft vielleicht auch ganz viel bei so Ängsten irgendwie. Also zum Beispiel, ich kenne ein paar Leute, die haben extreme Prüfungsangst oder so Leute wie ich, die einfach nicht lernen können für Prüfungen, dass man die Angst irgendwie rausnimmt, wenn man so einen Lernbuddy, wie Sam's nennt, an der Seite hat und nicht die ganze Zeit irgendwie seinen Prof vielleicht auch fragen muss und nerven muss, die 10. E-Mail schreiben muss. Ich habe das jetzt immer noch nicht verstanden. Was den Prof ja dann auch nervt irgendwie, wenn man 10-mal die gleiche Frage bekommt, dass es einfach die Angst wegnimmt vor dieser Prüfungsleistung. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es da ein sehr guter Punkt ist, die KI wieder zu benutzen in dem Kontext.
Tatsächlich auch ein interessanter Punkt, den ich so zum Beispiel auch nie auf dem Schirm hatte. Also wir in unseren Diskussionen schauen uns immer so technisch-funktionale und vielleicht ethische Diskussionen an, aber sowas in die Richtung ist auch spannend eigentlich zu hören. Wisst ihr, was Synthea eigentlich bedeutet?
Ehrlicherweise
keine
nicht.
Ahnung.
Das habe ich auch erst zufällig. Deswegen wundert mich das, warum es nicht. Das steht für Synthetic Teacher. Das von Synthea.
Das macht alles einen Sinn.
Ja, dann kam mir aus. Okay, ja, macht gut. Aber das macht natürlich uns auch ein bisschen Angst. Ne? Könnt ihr euch ja bestimmt auch vorstellen, warum. Weil wir natürlich denken, irgendwann sind wir vielleicht auch abgelöst, so als Profs. Wenn ihr sagt, wenn das Ding sich noch ein bisschen weiterentwickelt, würdet ihr meinen, ihr braucht irgendwann keine Profs mehr? Ich meine, ihr seid eh dann wahrscheinlich mit Studium fertig. Hoffe ich mal dann zumindest, dass es nicht ganz so schnell geht. Aber wie würdet ihr das beurteilen?
Also ich finde, das kann man auch noch mal breiter sehen. Klar, wir haben jetzt das Thema ja KI im Studium. Aber ich würde das auch noch mal Richtung Arbeitswelt betrachten, weil man hat ja, sie liest ja auch oft so diese Schlagzeilen, dass irgendwie ja die Jobs wegfallen, weil jetzt KI da ist, sozusagen. Klar, für dich ist es jetzt auch ein Job. Und deswegen trifft es ja für alle möglichen Berufsfelder eigentlich zu. Aber ich finde auch da den Gedanken ziemlich spannend. Ich habe ein Zitat von dem Nvidia-CEO, Jensen Huang, glaube ich, weiß nicht, wie man ausspricht, gelesen, der auch gesagt hat, man muss sich einfach mit der KI beschäftigen und sie auch nutzen und dann fallen auch nicht die Jobs weg, sondern werden eher auf so eine höhere Ebene gehoben, beziehungsweise wieder, ich wiederhole mich, glaube ich, relativ oft mit dem Punkt Effizienz, aber ich sehe es einfach so, man macht weniger vielleicht operativ und geht eher in so eine Management-Richtung. Ich glaube, wenn man sich da auch selber hinentwickeln möchte und das auch so jetzt im Blick hat, gerade während der Berufsausbildung und während dem Studium, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei euch als Profs dann ähnlich ist, dass ihr die KI als Unterstützung habt. Genauso haben die Studis die KI als Unterstützung. Und ihr könnt euch dann mit den wirklich relevanten Themen beschäftigen. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, auch wenn, auch, ich finde es trotzdem gut, wir behandeln die KI eigentlich wie einen Menschen. Ich spreche ja selber so, aber klar, es ist einfach, es liegt ja nahe. Und dann ist aber trotzdem diese menschliche Komponente das, was noch wichtig ist, auch so gerade bei Abschlussarbeiten oder sowas, dass man mal mit dem Prof wirklich vor Ort auch live reden kann, dass man sich nicht nur mit einer Maschine unterhält.
Das wird noch eine Weile bleiben. Ja. Wirst du noch Profs brauchen in Zukunft?
Ich würde schon sagen, ganz oft war es auch so, dass, da ich ja nicht lernen kann, mir Profs auch ein bisschen geholfen haben, dabei zum Beispiel, ich habe die dumme Frage gestellt, was für Themen kommen das jetzt denn jetzt in der Klausur dran?
Der Klassiker. Dumm so. Ist das nicht, die ist effizient.
Und dann, keine Ahnung, vielleicht ist dann eine KI darauf so gesteuert oder von der Hochschule dann auch gewünscht, zum Beispiel zu sagen, es sind alle Themen wichtig, Punkt. Das ganze 200-Seiten-Skript muss auswendig gelernt werden, also so in der Art. Und deswegen denke ich schon nochmal, dass diese zwischenmenschliche Ebene, auch wie Sam das gesagt hat, immer noch wichtig ist, auch für das Rüberbringen von manchen Studieninhalten. Weil vielleicht irgendwann geht der KI auch die Ideen aus, wie ich jetzt Äpfel mit Birnen vergleiche und ein Prof kommt dann halt mit Äpfel und Birnen vor mich und zeigt mir das nochmal am Tisch, wenn wir jetzt ganz so sprechen. Aber ich glaube schon, dass Profs immer noch wichtig sein werden, aber vielleicht einfach auf andere Weise.
Mhm. Interessant. Das ist eigentlich auch so der Konsens, den wir mit den meisten eigentlich soweit erreicht haben. Das ist auch eine super kombinierte Antwort daraus, dass wir einerseits vielleicht, aber überhaupt als Lehrende, kann man ja, muss ja nicht nur auf Profs alleine beschränkt sein, ne? So als Lehrkörper, sage ich mal, auch in den Schulen, dass die vielleicht auch so ein bisschen auf eine managende Ebene dann gehen, wo man hat ja auch mal untersucht und herausgefunden, einer der Jobs, die man wahrscheinlich als, wenn überhaupt als letztes wird ersetzen können, sind zum Beispiel in der Pflegebranche. Wo man sich so denkt, ja, können auch Robos hier irgendwie machen, so mit hier so Gabelstapler-mäßig die Leute tragen und waschen und so. Aber schon, wie ich es formuliere, hört er wahrscheinlich raus, ist nicht so die optimale Variante wahrscheinlich. Und ich glaube, bis wir so weit sind, wird es eine Weile dauern. Und dieses Zwischenmenschliche, das werden wir noch eine ganze Weile brauchen. Also ich sage auch immer wieder, ich liebe meinen Job. Ich mache das, bis ich hops gehe oder wirklich nicht mehr kann. Oder wenn uns die KI doch eines Tages ersetzen sollte. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Und wir haben ja jetzt auch sehr schöne, wie ich finde, Einblicke jetzt auch mal von ehemaliger Studi-Seite gehört, wie das da aussieht. Ich habe für meinen Teil zumindest jetzt auch einiges Neues mal rausgelernt und rausgehört. Fand ich jetzt super spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, insgesamt geht es bei euch genauso, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Wenn ihr Fragen habt, lasst es uns natürlich jederzeit wissen auf Michaels Blog oder unten in den Kommentaren, auf welcher Plattform ihr das dann auch immer schaut. Wenn euch auch dieses Format gefallen hat, mal so mit diesem Austausch, dem Dialogischen, wo wir ja gerade auch so ein bisschen dran arbeiten, siehe die letzten zwei Folgen, dann lasst es uns auch wissen. Wir werden selbstverständlich auch öfter noch so unsere weiterhin Blume und Inge-Folgen machen, aber vielleicht peppen wir das mal so ein bisschen auf mit richtigem Input aus der Praxis von, in Anführungsstrichen, Betroffenen, die uns dann auch mal ein bisschen aus dem Alltag erzählen. Wollt ihr noch irgendwas loswerden, bevor wir das Schlusswort sprechen?
Alles gut, ich glaube, wir haben mal einen guten Rundumschlag gemacht. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vielen Dank,
danke für die Einladung, dass wir dabei sein durften.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank euch, dass ihr gekommen seid und eure Einsichten mal so direkt aus eurem Leben mit KI-Studium, duales Studium besprochen habt. Ansonsten, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann eines Tages nochmal wieder, falls es wieder heißt, hallo Herr Marketing Manager, hallo Frau Marketing Managerin.
Und hallo Herr Professor.
Professor.